Wisst ihr, was eines der größten Probleme ist von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Vielleicht sogar das Hauptproblem, wieso dass wir so Mühe haben mit Freundschaft, Familie, Ehe. Warum Gemeinschaft manchmal so schwierig ist? Wir sagen einander nicht, was wir wirklich denken. Und wenn einer endlich mal den Mut aufbringt, das zu sagen, was er denkt, dann haben wir extrem Mühe, damit umzugehen. Wir sagen einander nicht, was wir denken, und wenn einer mal den Mut aufzutun, dann haben wir Mühe, damit umzugehen. Und damit sind wir schon mit in dem Thema von heute Morgen, einander ermahnen. Als Untertitel habe ich gesetzt, echte Liebe macht auch mal den Mund auf. Moment einmal, also ist Ermahnen etwas Positives? Wir haben es gehört in der Einleitung, wir haben viele negative Erfahrungen mit Ermahnungen gemacht. Die Mahnungen, die kommen, die gelbe Karte, eine Ermahnung für Falschparkieren. Aber auch so in Bezug auf Beziehungen, wenn man von den Eltern ermahnt wird, vielleicht nicht mit Worten, sondern auf eine andere Art und Weise. Oder diejenigen, die schon mal richtig gearbeitet haben, da zähle ich mich übrigens nicht dazu, die schon mal ins Büro des Chefs gebeten wurden, da wusste man, was kommt. Und nun sagt die Bibel uns, ermahnt einander, ermahnt euch gegenseitig. Was soll bitteschön gut daran sein, uns gegenseitig schamlos die bittere Wahrheit ins Gesicht zu sagen? Und vielleicht oder sogar ziemlich sicher haben wir ein falsches Bild von Ermahnen. Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht einfach eine falsche Definition, was Ermahnen ist. Und das möchten wir heute Morgen ändern. Wenn die Bibel von Ermahnen spricht, dann meint sie nicht kritisieren oder herumnörgeln. Ermahnung ist gemäß der Bibel die sanfteste Art und Weise, jemanden zu korrigieren. Ein anderes Wort für Ermahnen ist zurechtweisen. Das besteht aus drei Wörtern, zu, recht und weisen. Und das zeigt uns sehr gut, was Ermahnen ist. Man weist jemanden wieder zum Richtigen hin. Das ist das, was Ermahnen beinhaltet. Ein kleines Beispiel hat wenig mit dem Glauben zu tun, aber ich glaube, es hilft uns zu verstehen, was der Charakter von Ermahnen ist. Stell dir vor, du bist am Bahnhof, am SBB, auf dem Weg in die GEC. Du steigst ins Einertram ein und siehst, wie eine Gruppe von FCZ-Fans auch ins Tram einsteigt. Und sofort wird dir bewusst, Moment, die sind auf dem falschen Weg. Die wollen logisch ins Jockeli. Und jetzt, wie sieht Ermahnen aus? Oder wie sieht das falsche Ermahnen aus? Wie sieht Kritisieren aus? Du gehst zu ihnen hin und sagst, hey, was wollt ihr hier? Geh zurück. Typisch Zürcher, was wollt ihr hier? Geht dorthin, wo man Zürichschnetzels isst. Was auch immer, das wäre kritisieren. Was macht ihr hier? Ihr seid falsch. Und ermahnen wäre, wenn ich hingehe und sage, hey, könnte es sein, dass ihr vielleicht im falschen Tram seid? Weil zum Jockeli, da geht es in die andere Richtung. Kommt, ich führe euch zum richtigen Tram. Ich weise euch zum richtigen Tram hin. Das ist ein bisschen humorvoll ausgedrückt, der Charakter von Ermahnen. Jemanden zum Richtigen hinweisen. So ungefähr. Wir wollen einsteigen in den Predigttext, Römer 15, Vers 14, und sehen, was die Bibel zum Ermahnen sagt. Römer 15, Vers 14. Paulus sagt, ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, meine Brüder und Schwestern, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Wir möchten heute gemeinsam entdecken drei Dinge. Welche Voraussetzungen braucht es, um einander zu ermahnen? Wen habe ich zu ermahnen? Und wie geht das praktisch? Wie und für was ermahne ich jemanden? Zum Ersten. Die Voraussetzung, was braucht es, um jemanden zu ermahnen? Dieser Vers hier, der steht am Ende eines ziemlich langen Briefes von Paulus an die Römer. Und so abgekürzt könnte man sagen, 11 Kapitel lang hat er den Römern erklärt, was ist das Evangelium. Und dann jetzt 4 Kapitel hat er erklärt, wie es aussieht, wenn das Evangelium im Leben eines Christen zum Tragen kommt, wenn es zur Wirkung kommt. Und als Christ in Rom könnte man sich nun denken, so nach 15, 16 Kapitel Römerbrief, was erlaubt sich dieser Paulus eigentlich? Er kennt die Gemeinde in Rom nicht. Er hat sie nicht gegründet, er hat sie nicht geleitet. So, Paulus, was erlaubst du dir eigentlich? Schon eine ziemliche Anmaßung, uns so lange zu belehren. Paulus, wie kommst du dazu, uns das alles zu sagen? Sind wir so ungebildet, so unreif, so unselbstständig? Und als ob Paulus sich dem bewusst wäre, dieses Vorwurfs schreibt er, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ihr all das wisst, was ich gesagt habe und dass es keinen einzigen Lebensbereich gibt, welchen ihr dem Einfluss des Evangeliums entzieht. Er sagt, hey Römer, ihr macht es gut. Ich habe euch nur daran erinnert. Und dann geht er weiter und erklärt so die Grundlage für das Ermahnen. Und er sagt, hey, bei euch sind die Voraussetzungen erfüllt. Zwei Dinge, die erfüllt sind. Erstens, ihr seid voll mit Güte. Bis oben gefüllt mit Güte. Man könnte auch sagen, gute Gesinnung. Ihr seid voll von guter Gesinnung. Und da sind wir wieder bei dem Text von Dick letzte Woche. Was das bedeutet, die gute Gesinnung von Jesus Christus. Er, der sich entwaffnet, der seine Waffen zum Kampf niederlegt, der in Niedrigkeit und Schwachheit zu uns kommt. Das ist Güte, gute Gesinnung. Und Paulus sagt, hey, ihr seid voll davon, bis zum Rand gefüllt, das habt ihr verstanden. Und von wo kommt diese gute Gesinnung? Er sagt, die kommt, weil ihr Erkenntnis habt. Die Güte kommt durch die Erkenntnis. Sie waren ebenfalls erfüllt mit aller Erkenntnis. Die Römer kannten das Alte Testament, das Gesetz. Sie wussten, was Gott von ihnen wollte und sehr wahrscheinlich hatten sie bereits ein Evangelium von Jesus Christus gehört. Also sie wussten, was Gott liebte, was er hasste und wie sie sich so zu verhalten hatten, dass Gott Freude an ihnen hatte. Durch das Wissen, diese Erkenntnis kommt diese gute Gesinnung, so schreibt es Paulus. Und jetzt sagt Paulus, hey, ihr habt alles erfüllt, ihr könnt einander ermahnen, die Voraussetzungen sind erfüllt. Und wir können uns fragen, Moment mal, wenn sie alles wissen, wenn sie bis zum Rand voll sind, stell dich einen vollen Becher vor, der ist voll mit Güte, voll mit guter Gesinnung, voll mit aller Erkenntnis. Ja, wie will da noch mehr rein? Wieso sollen sie einander noch ermahnen? Wieso ist noch Ermahnung nötig, wenn eine gute Gesinnung da ist, wenn Erkenntnis da ist? Gemäß Paulus heißt dieses Vollsein, diese Fülle nicht Perfektion. Aber Fülle bedeutet im Bild dieses Bechers, dass Gott dir und mir reichlich gute Gesinnung gegeben hat, bis zum Rand voll, reichlich Erkenntnis, bis zu dem Punkt, wo es überschwappt und wir einander ermutigen, ermahnen, mit Anweisungen überschwemmen können. Wir sind bis oben gefüllt und da, wo es überläuft, da kommt zu den anderen. So als ob dort, wo es jemandem von uns fehlt, der andere dafür sorgen kann, dass wir gemeinsam immer voller werden, gemeinsam Gott immer ähnlicher werden. Wir sehen also, kein Christ ist so fertig, dass er ohne die Ermahnung seines Bruders oder seiner Schwester sein könnte. Gott sagt, dass wir sein Kunstwerk sind. Aber solange da noch Atem in uns ist, ist der letzte Pinselstrich nicht getan. Oder vielleicht eher der letzte Schlag des Bildhauers mit dem Hammer. Weil Ermahnung, ja, das tut manchmal auch ein bisschen weh. Wir sind Gottes Kunstwerk, aber noch nicht vollendet. Und bei den Römern sagt er, hey, ihr habt die Voraussetzungen zum Ermahnen erfüllt. Und wie sieht es mit uns aus? Wie sieht es mit dir aus? Wenn du drauf und dran bist, jemanden zu ermahnen, vielleicht auch eher kritisieren, dann halte einen kurzen Moment inne und frage dich, habe ich alle Erkenntnis? Habe ich genug Wissen? Kenne ich die Situation meines Bruders? Habe ich die Hintergründe gecheckt? Weiß ich, was die Bibel zu seinem Verhalten sagt? Und dann zweitens, bin ich erfüllt mit guter Gesinnung? Ermahne ich, weil ich meinen Freund von Herzen gern habe, weil mir seine Beziehung zu Jesus so wichtig ist? Oder bin ich vielleicht einfach in Stimmung, zum jemanden wieder mal herunterzuputzen? Frag dich, bin ich in guter Gesinnung oder einfach in kritischer Stimmung? Diese zwei Fragen, habe ich alle Erkenntnis, bin ich erfüllt mit guter Gesinnung? Und wenn das so ist, wie geht es weiter? Wen habe ich zu ermahnen? Wen betrifft das? Paulus gibt uns im Text zwei Hinweise. Der erste ist Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern. Was heißt das? Das heißt, dass wir gegenüber Nichtchristen den Mund zur Ermahnung nur spärlich aufmachen sollten. Es betrifft die Brüder und die Schwestern. Und ich finde das auch ziemlich logisch, weil was bringt es, wenn ich meinen Freund ermahne, dass ich es nicht so cool finde, dass er mit seiner Freundin zusammenzieht, wenn er Gott gar nicht kennt, wenn er den Heiligen Geist nicht hat und nicht mal im Ansatz so leben kann, wie Gott es möchte? Was bringt es dann, wenn ich ihm sage, hey, in diesem und diesem Bereich des Lebens, da muss ich dich ermahnen? Das Gebot der Ermahnung, das gilt für Brüder und Schwestern in Jesus Christus. Und bei denjenigen Menschen, die keine Beziehung zu Jesus Christus haben, da haben wir den Auftrag, durch unser persönliches Vorbild zu überzeugen. Und genau für dieses Vorbild kämpfen wir. Und deshalb ermahnen wir uns gegenseitig, dass wir ein gutes Vorbild sind. Dann der zweite Hinweis, den möchte ich ein bisschen ausführlicher anschauen, das Untereinander oder Einander. Das zeigt uns vier Dinge. Das erste ist der Heilige Geist. Paulus weist quasi weg von sich selber und er sagt den Römern, hey, es geht auch ohne mich. Ihr habt den Heiligen Geist. Ich nehme das Wirken des Heiligen Geistes in eurem Leben ernst. Ihr könnt das, auch ohne mich. Paulus nimmt die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist in den lokalen Gemeinden ernst. Die Römer sollen nicht stillstehen und warten, bis Paulus den zweiten Brief an die Römer schreibt, sondern sie sind fähig zu handeln. Sie haben den Heiligen Geist, können einander ermahnen. Dann das Zweite, was uns dieses Untereinander oder das Einander zeigt, ist, ermahnen ist keine Sonderaufgabe. Das können wir nicht delegieren, sondern eine Taskforce für das Ermahnen. Das ist nicht eine Aufgabe für Pastoren oder für Seelsorge, für die Gemeindeleitung. Paulus wendet sich hier nicht explizit an die Ältesten. Das heißt, Ermahnung kann man nicht einfach abdelegieren. Ich kann nicht sagen, ja, das macht dann die GL, die wird das schon gut tun, die kennen das. Oder, ja, das macht dann der reife Christ, der seit Jahrzehnten in die GEC geht. Ja, der wird schon wissen, wie das geht. Nein, wenn du dir die Voraussetzungen zum Ermahnen erfüllst, dann gibt es für dich kein Hindernis mehr, keine Ausrede mehr. Einander ermahnen, kein Abdelegieren, keine Sonderaufgabe. Und jetzt, was bedeutet das untereinander wirklich? Was ist damit gemeint? Heißt das jetzt, dass ich jedes einzelne Mitglied der GEC ermahnen muss? Ja, das wäre mal eine Aufgabe. Stellt euch vor, hey, ich glaube nicht, dass Paulus meint, dass wir so systematisch durchgehen müssen, so eine Liste machen mit jedem Mitglied und dann bis Ende Jahr muss ich das durchhaben. Kann ich einen Haken machen, wenn ich es erledigt habe? Ich glaube, dieses untereinander meint Nähe. Dort, wo mir Personen nahe sind, wo sich unsere Leben überschneiden. Denn wenn ich ermahne, dann heißt das, dass eine Person etwas tut oder nicht tut. Deshalb ermahne ich sie. Aber ich kann nur ermahnen, wenn ich das auch weiß. Deshalb habe ich auch nur da eine Verantwortung für einen Bruder oder eine Schwester, wo ich auch um ihre Sünden weiß. wo wir einander nahe kommen, wo sich unsere Leben nicht überschneiden, da habe ich vielleicht gar keine Verantwortung, weil ich gar nichts von ihr weiß. Ich muss nicht danach suchen und jetzt bei jeder Person, oh, wo könnte ich da noch was ermahnen? Aber was wir tun können, wir können sehr wohl danach fragen. Personen, die uns nahestehen, können wir fragen, hey, wie geht's dir in diesem Lebensbereich? Wie läuft's so mit deiner Lieblingssünde? Du hast mir mal erzählt, dass du Mühe hast mit einer Person. Wie ist diese Beziehung? Wie geht's so zu Hause? Wie würdest du deine Beziehung zu Jesus beschreiben? Wir müssen nicht suchen, aber wir können sehr wohl nachfragen. Gemeinsam Rechenschaft ablegen. Wenn jemand sagt, hey, in diesem Bereich, da habe ich Mühe, wenn jemand sich öffnet, da darf ich auch mal nachfragen. Wie sieht es denn genau jetzt aus? Und ich glaube, das ist wahre Freundschaft. Das ist echte Freundschaft. Freunde, das sind Menschen, die es wagen, mir Dinge zu sagen, die ich im ersten Moment gar nicht hören will, aber die sehr wohl heilsam für mich sind. Freunde sind Menschen, die mir Dinge sagen, die ich nicht hören will, aber die ich hören muss. Und eine Beziehung, die keine Korrektur erträgt, wo ich es nicht aushalte, dass jemand mich mal ermahnt, ich glaube, dies ist nicht wert, Freundschaft genannt zu werden. Echte Freundschaft leben heißt auch, mal ermahnen, mal aus Liebe den Mund auftun. Und viertens, was bedeutet dieses Untereinander? Vielleicht ein bisschen spezieller Punkt, aber ich finde das extrem entlastend. Ich finde das Gebot zur Ermahnung etwas sehr Schönes und etwas, das mich entlastet. Von wo kommt das? Wieso? Es zeigt, dass Jesus, wenn er sagt, hey, ermahnt einander, weist einander auf die Sünden hin. Wenn jemand eine Sünde hat, dann geht zu ihm hin. Wenn Jesus das sagt oder wenn Paulus sagt, ermahnt einander, dann rechnen sie mit Sünde. Dann rechnen sie mit Imperfektion. Bei den Christen selber. Sie rechnen mit sündigen Menschen. Sie rechnen mit sündigen Christen. Es wäre doch viel schwieriger, wenn dieses Gebot nicht in der Bibel stehen würde. Wenn Paulus und Jesus davon ausgehen würden, dass wir es hinkriegen. Und das Kreuz von Jesus, das zeigt gerade, und das ist so entlassen, das zeigt, du kannst es nicht. Du bist nicht gut genug. Du bist sündig. Du bist nicht perfekt. Du lebst nicht so, dass Gott Freude hat. Du kannst es nicht. Und das Kreuz von Jesus sagt auch, hey, ich kann es für dich. Du musst es nicht können. Schau zum Kreuz hin und dann siehst du, der Preis für deine Sünde, für deine Schuld. Es hat Jesus alles gekostet. Aber wenn wir auch zum Kreuz sind, dann sehen wir einen Jesus, der uns zuspricht und sagt, hey, ich komme klar mit deiner Sünde. Ich komme klar mit deiner Imperfektion. Das überfordert mich nicht. Ich komme klar damit. Ich habe eine Lösung dafür gefunden. Und es zeigt uns auch, dass Jesus nicht eine zukünftige Version von uns liebt. Dass er uns erst dann liebt, wenn wir unser Leben auf die Reihe kriegen. Nein, als Jesus am Kreuz starb, da starb er für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Er vergibt dir die Sünde, die du getan hast, die du jetzt tust und die du mal tun wirst. Aber er vergibt sie. Es ist kein Problem für ihn. Er vergibt sie vollständig, frei. Und für immer. Und ich finde das so entlassend, dass Jesus sagt, hey, ermahnt einander. Er rechnet mit sündigen Menschen. In Römer 12, Vers 1, das ist so der Beginn dieses Ermahnungsteil von Paulus, wo er sagt, hey, das Evangelium soll in eurem Leben zur Wirkung kommen. Da beginnt er wundervoll. Er sagt, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun, dass ihr mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Ihr euch. Das ist ein bisschen Paulus-Sprache, ein bisschen schwierig, aber was er sagt, ist eigentlich, Gott hat alles für euch gegeben, deshalb gebt alles für Gott. Und die Reihenfolge finde ich so wichtig. Wir lesen zuerst vom Erbarmen und danach vom Ermahnen. Wir lesen zuerst davon, was Gott gibt und dann, was er von uns fordert. Das heißt nicht, ich ermahne euch, strengt euch an und irgendeinmal, da zeigt Gott sein Erbarmen. Sondern es ist umgekehrt. Und das entlastet. Das entlastet, weil Gottes Erbarmen vor der Ermahnung kommt. Das Kreuz kommt vor der Ermahnung. Und auch dann, es zeigt, dass Gott mit sündigen Menschen klarkommt, dass er mit unseren Fehlern klarkommt. Dort, wo vielleicht wir so gar nicht damit klarkommen. Das finde ich wunderbar. Okay, wir haben gesehen, was sind die Voraussetzungen, was braucht es, um einander zu ermahnen. Wir haben gesehen, wen betrifft es. Es betrifft Brüder und Schwestern, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir Nähe haben. Und jetzt die Frage, wie geht es praktisch? Wie sieht das aus? Wie und für was wird ermahnt? Man kann sagen, ein Wort der Ermahnung, das korrigiert, ohne zu provozieren, ohne Verbitterung zu verstärken. Bei der Ermahnung, da geht es darum, den anderen zu gewinnen, ihn für Jesus zu gewinnen, ihn wieder näher zu Gott zu bringen, wieder näher zu meinem eigenen Herz, näher in die Gemeinschaft. Und wie könnte das aussehen? Ich möchte uns das mit einem fiktiven Beispiel zeigen. Fiktiv, um niemanden auf die Füße zu treten. Es ist vielleicht ein bisschen humorvoll gewählt, aber ich glaube, es trifft es sehr gut. Stellt euch vor, da ist jemand in unserer Gemeinde, der stinkende Stefan. Ich glaube, niemand heißt Stefan, deshalb kann ich das tun. Und auch die Stefan, die ich kenne, die riechen sehr gut. Der stinkende Stefan, er ist Teil der Gemeinde. Er ist unser Bruder. Er ist ein Kind Gottes, aber ein Kind Gottes, dem man mal ein richtig langes Bad gönnen müsste. Weil er stinkt einfach erbärmlich. Mangelnde Körperhygiene. Und wer schon mal das Pech hatte, im Gottesdienst neben ihm zu sitzen, der weiß, wovon ich rede. Beim Beten oder beim Lobpreis presst man so die Hände vors Gesicht. Man tut so, als ob man sehr innig beten würde. Tut man aber nicht. Und immer wieder denken wir, oh, es wäre doch gut, wenn jemand mal zum Stefan hingehen würde und sagen, Stefan, bitte, geh mal unter die Dusche. Es wäre gut, wenn jemand den Bruder Stefan mal in die Körperhygiene einführen würde. Aber offensichtlich macht das niemand, weil es braucht Mut. Man steht dem Stefan ein bisschen auf die Füße. Was kann ich nun tun? Wie würde das aussehen? Und wie wir bereits gesehen haben, beginnt die Ermahnung nicht beim Gespräch selber, dass ich sofort auf den Stefan zugehe, sondern wir fragen uns vorher, bin ich in guter Gesinnung oder in kritischer Stimmung? Habe ich die Erkenntnis? Weiß ich über die Situation Bescheid? Meistens hat das Gründe. Und was ich auch wichtig finde, dass wir versuchen sollten, innere Trittbrettfahrer zu entlarven. Was meine ich damit? Manchmal, wenn wir jemanden ermahnen, da fahren wir selber wie auf dem Trittbrett der Ermahnung mit, weil wir wissen, eigentlich wäre die Ermahnung auch für mich gedacht. Jetzt vielleicht nicht im Beispiel von Stinkebruder Stefan, aber bei anderen Situationen. Mir fällt das oft auf, wenn es so um pauschale Ermahnungen geht. So, ich denke, es wäre gut, wenn wir einander mehr lieben würden. Dabei bin ich es, der Mühe hat, den anderen zu lieben. Oder so ein Klassiker ist auch, wow, es wäre so schön, wenn wir mehr evangelisieren würden. Dabei habe ich Mühe, auf die Straße zu gehen. Und ich gehe nur dann mit, wenn andere mitgehen und wenn sie es anreißen, aber ich würde das selber nie tun. So pauschale Ermahnungen, wo wir auf dem Trittbrett der Ermahnung mitfahren und dabei merken wir, hey, eigentlich wäre es für uns gedacht. Wäre es für uns gedacht. Diese Reflexionsfragen vor einem Gespräch, ich glaube, die sind extrem wichtig, um uns selber zu entlarven und zu fragen, hey, mache ich es aus dem Richtigen heraus? Und irgendwo in diesem Moment vor dem Gespräch sollte auch das Gebet sein, dass wir uns auf den Heiligen Geist verlassen und das abgeben, sagen, hey, Gott, hilf mir, gib mir die richtigen Worte, gib mir Impulse und schenk, dass diese Person meine Liebe spüren darf. Schenk, dass Stefan, wenn ich ihn anspreche, dass er merken darf, wie sehr, dass ich ihn eigentlich liebe. Die Vorbereitung. Und wie geht es dann weiter, wenn wir uns vorbereitet haben, wenn wir gebetet haben? Wie geht es weiter? Ja, ich könnte zum Beispiel den Pastor bitten, mal ausführlich über die Fußwaschung zu predigen. Und auch über den Wunsch von Petrus, wenn er sagt, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch das Haupt und die Hände. Das wäre doch mal was. Oder im Hauskreis, wo ich da bin mit Bruder Stefan, könnten wir ausführlich über die Reinheitsgebote von Levitikus diskutieren. Was das genau bedeutet. Nein, ist völlig klar, Ermahnung erfolgt direkt. In einem persönlichen Gespräch. Unter vier Augen. Und am besten auch nicht im öffentlichen Gottesdienstsaal, wo jeder noch zuhört, sondern da, wo wir unter vier Augen sind. Ich kann zu Stefan hingehen und sagen, hey Stefan, können wir mal zu zweit über etwas sprechen, das mich beschäftigt? Und ich glaube, wenn wir diese höfliche Frage formulieren, dann wird niemand Nein sagen. Okay, und dann steht das Gespräch. Dann steht das Gespräch und was dann? Ich habe soeben gesagt, dass Ermahnung direkt erfolgen sollte, nicht über den Pastor, über eine neue Predigtserie, sondern direkt. Das heißt aber nicht, dass unsere Worte auch so direkt sein müssen. Ermahnen ist nicht dasselbe wie richten, weil Jesus sagt in seiner wohl berühmtesten Predigt, dass wir nicht richten sollen. Beim Richten da treffen wir eine endgültige Entscheidung, ein letztes Urteil und sagen, hey, Stefan, du bist kein Wohlgeruch. Dabei sagt Gott, dass du ein Wohlgeruch sein musst. Was fällt dir ein, Stefan? Ich verurteile dich. Das wäre richten. Aber beim Ermahnen, da tun wir etwas anderes. Da sprechen wir kein letztendlich gültiges Urteil aus, sondern wir drücken Vorläufigkeit aus, wir drücken Offenheit aus. Gehen zu ihm hin und sagen, hey, ich bin irritiert. Ich mache mir Sorgen. Ich habe das und das in deinem Leben bemerkt. Was denkst du dazu? Wir drücken Offenheit aus. Und dann, wenn es angesprochen ist, wie weiter? Was ist nach einem Gespräch? Erst einmal nichts tun. Weil Ermahnung, das braucht Zeit. Das heißt, keine Hektik, Abstand lassen. Ermahnung hat wenig mit Druck zu tun. Das heißt, ich lasse dieser Person Zeit zu reagieren. Ich stelle den Stefan nicht sofort unter die Dusche. Ich gebe ihm Zeit, darüber nachzudenken. Es im Gebet vor Gott zu bewegen. Und ich glaube, wir dürfen darauf vertrauen, die Zeit und vor allem der Heilige Geist, der wird schon das Richtige tun. Können wir Zeit lassen. Und das Schöne ist, wenn wirklich so eine untereinander Ermahnungskultur in der Gemeinde ist, wenn diese Ermahnungskultur existiert, dann bin ich nicht der Einzige, der auf Stefan zugeht. Da sind dann auch andere, die auf Stefan zugehen. Und plötzlich wird man von mehreren Personen ermahnt und merkt, hey, hoppla, vielleicht ja, wäre es mal dran, darüber nachzudenken. Und ich glaube, ermahnen ist fast in jedem Fall besser als schweigen. Wenn da eine offensichtliche Sünde da ist, ein gefährliches Fehlverhalten im Leben eines Bruders, und wenn ich dann schweige und nichts sage, dann mache ich das Schlechtmöglichste. Schweigen führt zu Isolation, zu Quarantäne, und wir wissen, das wollen wir nicht, das wünschen wir niemandem. Weil entweder entfernt sich diese Person selbst langsam aus der Gemeinschaft, sie entfernt sich vielleicht von Jesus, vom Glauben, automatisch, oder wir geben ihr das Gefühl, dass sie unerwünscht ist. Am Beispiel von unserem Bruder Stefan. Statt Stefan direkt anzusprechen, hat niemand den Mut, sondern man checkt vor dem Gottesdienst erstmal ab, wo ist der Stefan, wo sitzt der, und dann gehe ich in die andere Richtung. Und so kommt es, dass der Bruder Stefan meist alleine da sitzt. Er wird isoliert, weil niemand sich getraut, ihn anzusprechen. Und dasselbe ist mit Sünde. Wo Sünde toleriert wird, da führt es zu Isolation. Ermahnen ist besser als Schweigen. Und jetzt noch so eine letzte Frage: Für was sollen wir denn ermahnen? Für welche Dinge? Ich denke, das sind Dinge, wenn wir Sachen sehen im Leben von unseren Brüdern und Schwestern, die uns beschäftigen. Da dürfen wir auf den Heiligen Geist vertrauen, der uns etwas aufs Herz legt. Und wir sehen, hey, vielleicht wäre es dran, da mal was anzusprechen. Und darüber hinaus kennt die Bibel eine ganze Palette von Themen, wo wir einander ermahnen sollen. Ich möchte nur drei kurze nennen. Das erste ist das Dranbleiben. Barnabas ermutigte in der Apostelgeschichte Christen auf einem Besuch, mit ganzem Herzen bei Gott zu bleiben. Gott Priorität zu geben. Ich finde das so schön, mit ganzem Herzen bei Gott zu bleiben. Dafür können wir ermahnen, wenn wir sehen, dass bei jemandem ein Thema viel zu viel Priorität bekommt. Da können wir nachfragen und fragen, hey, wie sieht's aus mit deinen Neujahrsvorsätzen? Gibst du Gott Priorität? Wie weit liegst du beim Bibelleseplan zurück? Bist du immer noch in Genesis? Wie geht's dir mit diesen Dingen? Wie bist du mit Gott unterwegs? Ermutigen, gemeinsam dran zu bleiben. Dann ein zweites Thema ist die Liebe. Paulus ermahnte die Korinther, dass sie einem Gemeindemitglied mit Liebe begegnen sollen. Dieses Gemeindemitglied hat sich gerade nicht so gut verhalten und es wurde ermahnt. Und dann sagt Paulus, hey, jetzt ist es dran, Liebe zu zeigen. Und auch hier können wir uns gegenseitig ermahnen, weil wir merken, hey, da fehlt jemandem einfach die Liebe für diese Person. Ich merke das im Umgang. Können wir hingehen, sie ermahnen, vielleicht gemeinsam auch mit ihr beten. Das dritte, die Ermahnung zum Gebet. Immer und immer wieder sagt Paulus, hey, helft mir beten. Kämpft mit mir gemeinsam im Gebet. Und ich glaube, hier können wir einander ganz gut und einfach treu ermahnen und fragen, hey, wie sieht es in deinem Gebetsleben aus? Betest du mit deiner Frau? Erleben deine Kinder dich als Vorbild im Gebet? Ich habe das gerade diese Woche sehr positiv erlebt. Da hat mir ein Leiter aus dem Teenie Time geschrieben, da bin ich Hauptleiter. Er schrieb mir, hey Simi, ich habe das Gefühl, dass wir es mit dem Gebet vor dem Teenie Time ein wenig schleifen lassen. Wir haben da die Motivation verloren, wir haben es schleifen lassen. Und er hat das sehr freundlich ausgedrückt, denn eigentlich hätte er sagen sollen, du hast es schleifen lassen, weil ich bin dafür verantwortlich. Ich bin dieser Leiter, ich trage die Verantwortung für mein Team. Und dieser Leiter hat sich getraut, mich zu ermahnen. Das war ganz einfach, eine Nachricht, hat gesagt, hey, wie sieht es aus mit dem Gebet? Sollten wir da nicht wieder mal etwas tun? Und es hat uns gut getan, er hatte recht. Wir haben da nicht einfach mehr so schnell alibimäßig gebetet, sondern konnten ihm Priorität geben. Es war ganz einfach. Drei Dinge, die wir tun können, dranbleiben, die Liebe, das Gebet. Es gibt noch viele weitere Dinge, die möchte ich hier jetzt nicht aufzählen, aber so eine Zusammenfassung, glaube ich, finden wir in Kolosser 1, Vers 28. Damit möchte ich schließen. Wir lesen da, da schreibt wieder Paulus, Jesus verkündigen wir, indem wir die Menschen ermahnen und sie mit aller Weisheit belehren, die Gott uns schenkt. Und jetzt wozu? Denn wir möchten, dass sie Menschen werden, die in Christus erwachsen geworden sind. Ermahnen dazu, dass wir erwachsen werden. So schön ausgedrückt. Es geht nicht darum, einander auf den Keks zu gehen oder so, ja, kleine Dinge zu ermahnen, sondern es geht um das große Ganze, die Vollkommenheit in der Nachfolge von Jesus Christus, dass wir zu Menschen werden, die erwachsen sind. In Christus erwachsen, selbstständig und reif. Dazu möchte ich uns ermahnen. Ich möchte uns ermahnen, einander zu ermahnen, dass wir Liebe zeigen, auch mal den Mund aufmachen, dass wir zeigen, dass wir wahre Freundschaft leben, weil wir Dinge sagen, die man im ersten Moment vielleicht nicht hören will, aber die man hören muss. Ich möchte uns ermahnen, einander zu ermahnen. Wir beten. Vater im Himmel, dreieinige Gott, wir danken dir, dass wir uns gegenseitig ermahnen dürfen. Danke, hast du uns in eine Gemeinschaft gestellt, wo das möglich ist. Danke, ist niemand von uns schon perfekt, sondern sehen wir, dass du mit unserem Fehlverhalten klarkommst, mit unseren Fehlern. Danke, hast du eine Lösung dafür. Danke, Jesus, bist du ans Kreuz gegangen. Danke, dürfen wir uns ermahnen, dass wir dir Ähnliches sein dürfen. Und ich möchte dich bitten um Mut, wo das dran ist. Was dran ist, auf unseren Bruder oder die Schwester zuzugehen und ein liebevolles Gespräch anzufangen. Schenk uns Mut und schenk uns die richtigen Augen. Schenk uns, dass wir nicht unsere Geschwister ins offene Messer laufen lassen, sondern dass wir den Mut haben, etwas anzusprechen. Hilf uns dabei. Wir brauchen deinen Heiligen Geist dafür und darum bitten wir dich um offene Augen, um geistgelenkte Gespräche. Wir beten das in deinem wunderbaren Namen. Amen. Wir hören jetzt ein Lied und ich möchte euch Zeit geben, kurz anhand von zwei Fragen über die Predigt nachzudenken. Zwei Reflexionsfragen. Und zwar, wo ist es dran, dass ich vielleicht jemanden ermahne? Wo ist es an mir? Ihr könnt vielleicht an die letzte Woche denken, wo ihr Dinge erlebt habt. Wo ist es dran, mal was zu sagen? Wo habe ich schon lange das Gefühl, ich sollte, aber ich habe es nicht getan? Und die zweite Frage, ein wenig persönlicher, wo ist es dran, dass ich mich gegenüber einer Ermahnung öffne? Dass ich das zulasse, dass der Heilige Geist an mir arbeitet? Wo ist es dran, dass ich mich öffne? Ich darf gerne darüber nachdenken.